Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Wie meistert man den Alltag mit der Familie entspannt und so, dass niemand zu kurz kommt? In ihren Büchern gibt die Diplompsychologin Patricia Camarata Tipps für ein herzliches und gleichberechtigtes Miteinander. Aktuell beantwortet sie Elternfragen zum Thema Medienerziehung und heute Vormittag ist sie mein Gast. Guten Morgen, Frau Camarata.
Guten Morgen.
Wenn man Ihnen auf Twitter folgt, kann man auch ein bisschen an Ihrem Familienalltag teilhaben. Letzte Woche haben Sie da geschrieben, kein Internet in der Wohnung für die nächsten 2 Tage. Wie soll ich denn jetzt Kontakt zu den Teenagern halten? Mit den Teenagern sind sicher Ihre Kinder gemeint. Wie ist Ihnen die Kontaktaufnahme gelungen?
Durch Anruf bei dem Provider. Also wir konnten relativ schnell das Internet wiederherstellen.
Aber Kontakt zu den Kindern hat auch gut funktioniert.
Ja, genau, über Messenger dann. Also das ist meine eigene Faulheit tatsächlich. Früher hat man ja durch die Räume geschrien, um die Kinder zu erreichen. Heutzutage kann man das sehr leise machen, indem man sich Nachrichten schreibt. Und insofern ist da dann das Internet nötig und sehr wichtig auch.
Aber man könnte natürlich auch mal um die Ecke nach nebenan gehen, oder?
Ja, ist aber alles auch sehr anstrengend. Also ich kann da Jugendliche gut verstehen, dass das nur in äußersten Notfällen als Maßnahme taugt.
Also dieser Tweet von Ihnen war nicht als Kritik am Internetverhalten Ihrer Kinder zu verstehen?
Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, ich mache mich meistens über mich selber lustig sogar. Also es ging mir wirklich eher darum, dass ich das sehr anstrengend fände, jetzt von dem einen Raum zum anderen zu rufen oder aufzustehen. Und dass das Internet bei uns eine sehr gute Kommunikationsbasis ist, die ich auch sehr gerne nutze.
Das ist ja auch das Spannende an Ihrem Buch. Eigentlich lernen da die Eltern, das Internet richtig zu verstehen und vielleicht auch Neuland zu begehen, sagen wir mal so, ne?
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil wir ganz anders, also in meiner Altersklasse zumindest die über 40-Jährigen, ich glaube, es betrifft auch viele über 30-Jährige, einfach ganz anders aufgewachsen sind als unsere Kinder jetzt. Und damit man nicht so einen Dauerkonflikt hat, glaube ich, ist es ganz wichtig, diese Art, wie Kinder und Jugendliche das Internet nutzen, besser kennenzulernen.
Sie sind Jahrgang 75, kann ich an dieser Stelle dazu sagen. Ihr neues Buch ist ein Ratgeber für Eltern zum Thema Medienerziehung. 30 Minuten, dann ist aber Schluss, heißt das Buch. Ich lese den Titel ja mit einem Augenzwinkern, denn Sie sind kein Fan von starren Bildschirmzeiten. Warum?
Weil ich glaube, dass viel wichtiger ist, dass man drauf guckt, was die Kinder machen und nicht so sehr, wie lange sie es machen. Und wenn man auf das Was guckt und auch sich fragt, nicht nur die Inhalte, sondern auch den Spannungsbogen etc., dann hat man viel weniger Konflikte zu Hause, weil man sich eben an Dingen orientiert, die den Kindern auch viel einleuchtender sind oder sie Sachen auch zu Ende bringen lassen, sodass man erst gar nicht eben in eine Diskussion kommt über Minuten, sondern tatsächlich eben viel mehr über Inhalte.
Trotzdem geistern ja diese 30 Minuten als Empfehlung durch die Welt. Woher kommen die eigentlich?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe versucht, das rauszufinden. Ich glaube, am Ende ist es ein Überbleibsel aus der Fernsehära und so ein Durchschnittswert, was eine Aufmerksamkeitsspanne angeht. Also, dass man eben sagt, da weiß ich auch gar nicht so genau, welches Alter da zugrunde gelegt ist, aber so eine halbe Stunde Aufmerksamkeit, das kriegt man ganz gut hin. Und wenn das übersteigt, gerade bei kleineren Kindern, dann werden die vielleicht irgendwie auch unruhig. Vielleicht haben sich viele Fernsehsendungen und Kinderformate eben an diesen 30 Minuten bislang orientiert. Und die sind so ein bisschen überholt tatsächlich für das digitale Zeitalter. Aber es gibt von Eltern diesen ganz starken Wunsch in Sachen Medienerziehung, so ganz einfache Richtlinien zu bekommen, Dinge, die man sich einfach merken kann, an denen man sich festklammern kann, ohne vielleicht auch was über das Internet und digitale Medien so genau zu wissen. Und dann folgt eben an jedem Elternabend, an jedem Workshop zu irgendeinem Thema am Ende die Frage, ja, wie lange ist denn gut? Und dann wissen eigentlich fast alle Ratgeber, diese 30 Minuten oder so das letzte Jahr bei älteren Kindern hört man dann manchmal pro Lebensjahr eine Stunde Wochenkontingent, sodass man das ein bisschen flexibler einteilen kann. Aber am Ende gibt es eigentlich immer einen Zeitwert. Und das ist, glaube ich, tatsächlich sehr beruhigend, funktioniert in der Praxis aber leider nicht so gut.
Sie sagen, viel wichtiger ist das, was sich die Kinder eben da angucken. Aber wie überprüfe ich das denn?
Bestenfalls, indem man die Kinder einfach fragt, was willst du denn jetzt gerade machen? Und dann sich vieles auch zeigen lässt einfach. Also ich kriege zum Beispiel manchmal übers Wochenende als Hausaufgabe bestimmte YouTube-Kanäle oder eben Folgen von YouTube-Kanälen, die ich mir angucken soll, weil die interessant oder lustig sind oder die jüngeren Kinder sagen, das ist ein Kanal, den würde ich gerne irgendwie öfter gucken. Und dann gucke ich mir das an und entscheide, ob ich das angemessen finde. Und das gilt natürlich auch für Computerspiele und alle anderen Sachen, die Kinder im Internet machen können, dass man einfach sagt, was genau machst du denn da? Und dann lässt man sich das zeigen.
Das kann natürlich auch sehr anstrengend sein, sich da durch irgendwelche YouTube-Videos, ich sage das jetzt mal ein bisschen zugespitzt, quälen zu müssen, die jetzt vielleicht nicht so unbedingt meinen eigenen Geschmack treffen.
Das ist total anstrengend und manchmal auch eine große Enttäuschung. Also so ein typisches Bild bei uns zu Hause ist das Kind mit Kopfhörern auf dem Sofa und es giggelt dann so vor sich hin. Dann bin ich ganz neugierig und will natürlich auch wissen, was die Lustiges gucken. Und wenn ich das dann angucke, stelle ich fest, naja, also so als über 40-Jährige ist das vielleicht doch nicht genau mein Humor. Aber die wichtige Erkenntnis ist eben, dass der Humor bei 8-, 10-, 12-Jährigen und 40-Jährigen ja tatsächlich nicht derselbe sein muss. Und dass quasi dann das trotzdem mich nicht berechtigt, diese Sachen abzuwerten, weil das eben kein pädagogisches Urteil oder keine pädagogischen Bedenken, die ich dann dagegen habe, sondern das sind eben Humorbedenken oder ästhetische Gründe, warum ich irgendwie denke, das ist jetzt doof. Was aber im Grunde halt mich überhaupt gar nicht berechtigt, das eben abzuwerten oder meinen Kindern zu verbieten. Wohingegen andere Dinge, also wenn da stark Geschlechterstereotypien bedient werden oder so, das wäre dann schon was, wo ich mit den Kindern drüber reden würde. Und anhand unseres Gesprächs sehe ich dann aber auch, verstehen die das schon, sehen die das, wie deuten die das, was für einen Einfluss hat das? Und das ist natürlich zeitaufwendig und teilweise auch anstrengend. Aber ich glaube, das ist leider eine Sache, die unumgänglich ist, wenn man möchte, dass die Kinder irgendwann medienkompetent sind.
Aber kann ich den Kindern tatsächlich zutrauen, dass sie tatsächlich nur Inhalte konsumieren, die ihnen gut tun?
Absolut kann man das. Also ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben ja sehr klein angefangen, mit den Kindern über alles Mögliche zu sprechen. Und ich weiß auch, dass die Endgeräte zum Beispiel einfach ausschalten, wenn irgendwas kommt, von denen sie selber denken, das tut ihnen nicht gut. Das kann ja beispielsweise in einem altersgemäßen Spiel eine Werbung sein, die plötzlich irgendwie verstörend ist. Und da kann ich mich drauf verlassen, dass die das einfach ausmachen. So wie ich auch als Kind den Fernseher ausgemacht habe, wenn die Musik gruselig geworden ist.
Ein wichtiges Stichwort in diesem Zusammenhang ist ja Selbstregulation. Wie lernen die Kinder das? Also wie kann ich sie dabei unterstützen?
Es gibt ja tatsächlich eine physiologische Grundlage, mit der man Selbstregulation eben, also quasi eine Gehirnstruktur, die erst ausreifen muss und die auch trainiert werden kann. Das heißt, ich kann das erstmal von meinem ganz jungen Kind gar nicht so gut erwarten. Aber was eben besser ist, als zu sagen, hier jetzt 30 Minuten, dann mache ich aus, ist zu sagen, guck mal, was möchtest du denn gerne gucken? Dann sucht man zusammen aus, dann versucht man auch ein bisschen eine Perspektive, einen Erwartungshorizont zu bilden, dass man sagt, ja, das dauert jetzt so 20 Minuten und dann haben wir Abendessen. Und dass man dann eben nicht zur Auswahl stellt, ob das Kind dann quasi die eine Folge oder drei guckt. Das muss man nicht diskutieren in dem Alter, sondern das kann man festlegen. Aber dass man eben sagt, pass mal auf, willst du das dann ausmachen oder soll ich dir helfen beim Ausmachen? Mache ich das für dich aus? Dann kann das Kind sich entscheiden. Meistens entscheiden sich die Kinder dann so ganz motiviert auch, das mache ich selber. Und dann gelingt das ganz oft und dann sind die natürlich auch stolz, dass sie das geschafft haben. Manchmal gelingt es nicht, aber das ist eben Lernen. Also man braucht schon so ein paar Anläufe und ein paar Erfolgserlebnisse. Ab und zu scheitert man, aber das darf man eben nicht übertrieben deuten, als wir sind jetzt in der Mission gescheitert, Selbstkontrolle zu lernen. Das dauert einfach sehr, sehr lange.
Wenn Sie das Abendbrot ansprechen, hilft es, Zeiten zur Mediennutzung zu verabreden oder eben Zeiten ohne Mediennutzung?
Also das haben wir tatsächlich gemacht. Also Unser Tag ist einfach, also jetzt gerade in Corona-Zeiten nicht so doll, aber er ist sonst immer sehr strukturiert. Und in bestimmten Zeiten ist einfach klar, da kommen wir alle zusammen. Und das ist beispielsweise das Abendessen. Und da haben wir auch verabredet, eben alle Endgeräte auszuschalten beziehungsweise irgendwo hinzulegen, wo wir sie dann eben nicht hören und sehen. Und das gilt aber eben auch für die Erwachsenen. Und es gibt solche Räume auch in einem anderen Zusammenhang. Also wenn wir zusammen Brettspiele spielen beispielsweise, dann möchten die Kinder auch gerne, dass die Erwachsenen einfach quasi nicht nur im Raum sind, sondern geistig auch da sind und teilhaben. Und dass man dann eben nicht doch mal einen Anruf für die Arbeit annimmt oder doch mal kurz durch die Timeline scrollt, sondern dass da einfach wir zusammen sind und Dinge tun.
Also Vorbildcharakter auch.
Ganz, ganz wichtig natürlich. Also ich kann ja von meinen Kindern nicht Dinge verlangen und die argumentativ unterbauen, die dann für mich überhaupt gar nicht gelten.
Patricia Camarata, für Sie, schreiben Sie in Ihrem Blog, ist das Internet der zweitschönste Ort der Welt. Der schönste ist Berlin. Was macht das Internet zum zweitschönsten Ort?
Die Menschen. Also ich finde es wahnsinnig toll, was man da für einen Austausch haben kann, was man an Hilfsbereitschaft haben kann, was man an praktischen Lebenshilfen haben kann. Und dann natürlich dadurch, dass es ja keine Zeit- und Raumbeschränkungen gibt, dass es immer für mich verfügbar ist. Also egal, wann ich sozusagen Hilfe brauche und zu welchem Thema, kann ich mich sozusagen an meine Community im Internet wenden und bekomme da auch Hilfe und ganz tolle Ratschläge. Also deswegen gibt es keinen schöneren Ort eigentlich eben außer Berlin, wo ich bin und wo ich wachsen kann auch.
Sie geben ja von sich persönlich auch sehr viel Preis. Ihren Blog, den bezeichnen Sie als eine Art Verdauungsorgan. Da machen Sie persönliche Erlebnisse aus Ihrem Leben öffentlich, unter anderem den Unfalltod Ihrer besten Freundin. Inwiefern hilft Ihnen denn diese öffentliche Auseinandersetzung mit der Verarbeitung?
Ich glaube, ein ganz wesentlicher Faktor ist das Gefühl, dass man nicht alleine ist mit bestimmten Themen. Das spielt jetzt da auch eine Rolle, aber ganz groß und wichtig war das für mich für alle Elternthemen, weil man ja jenseits quasi des Blogs und des Internets hat man immer so eine hochpolierte Werbewelt der glücklichen Familien mit den aufgeräumten Wohnungen, den braven Kindern etc. Wenn man sich dagegen abgleicht, dann fühlt man sich in der Regel ja so ein bisschen, was läuft da bei mir nicht so richtig? Und wenn man darüber bloggen kann und eben die Menschen findet, denen es auch so geht, dann ist das ein total erleichterndes Gefühl. Und durch die Vielzahl der Leserinnen und Leser und Kommentare auch, finde ich ganz viele Wege, wie ich damit umgehen kann. Das ist eben das Tolle am Teilen von Erlebnissen. Und ich muss aber auch dazu sagen, ich habe immer so ein bisschen den Anspruch, auch zu unterhalten. Das heißt, ich in der Regel, also es gibt Ausnahmen, sind das nicht 1:1 Erlebnisse, sondern es gibt ein Erlebnis, was eine Basis ist für eine Bloggeschichte, was ich dann aufarbeite, was eher so exemplarisch oft steht oder wo ich passende Zitate irgendwie einbaue. Und das ist dann das, was ich sozusagen mit der Öffentlichkeit teile, weil das im Kern ja das Wahre und Richtige noch sozusagen ist, ohne dass ich wirklich vom Abendbrottisch persönliche Details ins Netz stelle.
Sie haben gerade gesagt, zentrales Thema, Miteinander von Eltern und Kindern und Partnern. Sie selbst sind in der Schulzeit zu Hause ausgezogen. Woran lag es?
Ja, an Konflikten mit der Mutter, die, glaube ich, einfach so ein bisschen überfordert war. Und dann hat sich das mehr oder weniger so ergeben. Ich war erstmal bei meiner Freundin dann eine Zeit lang und die hatte eine Bekannte, die hatte so eine Art Gästewohnung und hat mir dann angeboten, dass ich bis zum Abitur dort leben darf.
Wie alt waren Sie, als Sie zu Hause ausgezogen sind?
17.
Konflikte mit der Mutter sind das eine, aber die müssen ja dann doch so massiv gewesen sein, dass Sie gesagt haben, das geht jetzt nicht mehr, ich muss hier raus.
Die Mutter hat das gesagt, nicht ich. Also ich hatte keinen erhöhten Wunsch, schon vorzeitig auszuziehen, sondern das war tatsächlich meine Mutter, die gesagt hat, sie kann das jetzt nicht mehr ertragen, die ständigen Konflikte, die sie eben mit mir als Teenagerkind dann hatte. Und sie war dann wahrscheinlich vor allem der Meinung, dass mein Vater mich aufnehmen könnte, aber der war dann auch anderer Meinung und am Ende stand ich dann tatsächlich mit meinen Sachen auf der Straße.
Aber das ist doch ein furchtbares Gefühl, dann erstmal dann so allein gelassen zu werden.
Ja, das war auf jeden Fall ein furchtbares Gefühl, wobei ich auch sagen muss, es war irgendwo dann auch eine Erleichterung, weil die Konflikte gab es ja schon auch länger. Da ich ja dann Unterstützung durch die Familie meiner Freundin bekommen habe und die andere Familie, die mir ja auch tatsächlich einen Wohnort geboten hat zu sehr wenig Geld, hat sich das für mich dann irgendwann gut angefühlt. Also da habe ich mich dann unabhängig gefühlt und war dann eigentlich ganz zufrieden mit der Situation.
Und wie sind Sie dann zurechtgekommen? Ich meine, 17 ist natürlich jetzt nicht mehr ganz jung, aber trotzdem auf einmal so auf sich selbst gestellt zu sein?
Na, ich glaube, ich war sowieso immer ein sehr selbstständiger Mensch, aber ich hatte einfach auch Unterstützung, die mir erst so nach und nach klar geworden ist. Also ich hatte zum Beispiel einen Biologielehrer, der mich regelmäßig mit Gemüse aus dem Garten versorgt hat, damit ich auch genug zu essen habe. Ich hatte nicht so wirklich viel Geld und er hat aber nie gesagt, das ist ja so für dich, sondern er hat immer so getan, als wäre sein Garten quasi ein einziger Überfluss und er muss das jetzt irgendwie sinnvoll loswerden. Und dann fiel mir das auch ganz leicht, das irgendwie anzunehmen und mich darüber zu freuen. Und quasi zwei Jahrzehnte später dachte ich, wie kam der eigentlich darauf, ständig mich mit Essen zu versorgen und nicht quasi die ganze Klasse? Und dann ging es mir auf. Die haben natürlich gesehen, dass ich an der einen oder anderen Stelle Unterstützung gebraucht habe und mir die dann einfach gegeben.
Ich habe ja bereits gesagt, Sie twittern teilweise sehr persönlich und noch heute wünschen Sie sich Anerkennung von Ihren Eltern. Vor ein paar Tagen haben Sie bei Twitter nämlich geschrieben, was an meinem Kindsein auch voll nervt, auch nach Jahrzehnten der Enttäuschung, immer noch die Hoffnung zu haben, dass die Eltern einem irgendeine Form von Anerkennung geben. Nachdem meine Eltern sich nicht überwinden konnten, mein Buch zu kaufen, habe ich es ihnen geschickt. Die Reaktion Ihrer Eltern war dann aber anders, als Sie es sich erhofft haben. Wie ist sie ausgefallen?
Naja, so ein bisschen, also meine Eltern sind ja getrennt. Mein Vater war so, ja, er hat das jetzt mal angelesen, das ist alles sehr kompliziert, aber so toi, 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 vielleicht wird es ja ein Erfolg. Da war es aber schon in den Spiegel-Bestsellerlisten, was ich auch schon dazu geschrieben habe. Und ja, dann habe ich irgendwie auch so ein bisschen mit den Schultern gezuckt und dachte, naja gut, vielleicht wird es ja noch ein Erfolg. Ich weiß nicht, was da noch mehr quasi verstehen könnte als so ein offizielles Ranking. Bei meiner Mutter tatsächlich, die hatte sich ja gar nicht daraufhin gemeldet. Da sieht man auch wieder, man darf manchmal nicht so schnell schließen. Da ist die Sendung anscheinend nicht angekommen, was ich erst festgestellt habe, als wir zum Muttertag telefoniert haben.
Patricia Camerata, wenn Ihre Eltern Ihr nächstes Buch lesen würden, könnten Sie viel über Mental Load erfahren. Ein Problem, das vor allem Frauen betrifft. Vielleicht müssen wir erst mal sagen, Mental Load, was ist damit gemeint?
Damit ist die Verantwortungslast gemeint, die in der Regel eben Frauen in Familien für alle Familienmitglieder tragen, damit das ganze Familienleben funktioniert. Also die ganze koordinative Tätigkeit, das Planen, also in der freien Wirtschaft nennt man den Job einfach Projektmanagement.
Vielleicht können wir das mal konkret mit Beispielen irgendwie unterfüttern. Ein schönes Beispiel aus Ihrem Buch fand ich ist Tisch abräumen. Da denkt man jetzt erstmal nicht dran, dass da irgendwie komplex viel dahinter steht.
Ja, dazu muss ich aber sagen, das Beispiel ist ja von einer französischen Illustratorin, die das Buch Mental Load geschrieben hat. Und da gibt es eine Passage eben, die genau das beschreibt, nämlich das Abräumen des Tisches, wenn man jetzt das in so Klischees aufteilt, dann wäre der Mann derjenige, der sagt, alles klar, der nimmt dann die Teller und wenn man Glück hat, dann landen die tatsächlich in der Spülmaschine und nicht oben auf der Ablage und dann ist das beendet nach 10 Minuten. Und die Frau, die sich aber eben für das gesamte Familienleben und alles zuständig fühlt, die nimmt dann also die Teller auf, geht ein paar Schritte, sieht dann Wäsche von den Kindern, denkt sich, ach naja gut, dann stelle ich die Teller nochmal kurz ab, nehme die Wäsche, bringe sie ins Bad, man wirft das in den Wäschekorb, dann sieht man, ach Gott, der ist ja jetzt auch voll. Dann fängt man an, das zu sortieren, guckt auf die Uhr, ah, da kann man noch eine Maschine schaffen, packt die eine Maschine voll, geht wieder in die Küche, räumt weiter ein, räumt Sachen in den Kühlschrank, sieht, ach je, der Senf ist leer, dann befüllt man mal schnell die Einkaufsliste wieder, überlegt dann, ach ja, übermorgen, das Kind hat ja immer am Freitag Obstbuffet in der Schule, schreibt dann also da auch ein paar Sachen auf. Und so dauert dann letztendlich dieser ganze Prozess, Tisch abräumen mit allem drum und dran, irgendwie 1,5 Stunden. Und man hat aber eben nebenher eigentlich noch 15 andere Sachen gemacht.
Also diese unendlich vielen kleinen To-Dos, die Frauen als Projektmanagerin der Familie im Kopf haben. Warum sehen Männer diese vielen kleinen Aufgaben nicht? Woran liegt das? Was meinen Sie? Also bei der Arbeit managen Sie ja auch durchaus Abläufe, die nicht eindimensional sind.
Na, ich glaube, das hat viel mit der Sozialisation zu tun und dann daraus abgeleitet, mit dem sich zuständig fühlen. Also hat man wirklich diesen Blick eben über das Gesamtprojekt und denkt dann alle Dinge mit oder eben nur auf diesen Teilprozess und dann sieht man eben das Drumherum nicht. Und viele wachsen eben ja auch auf mit der Vorstellung, dass die Frau diejenige ist, die für Kinder und Haushalt zuständig ist und dass sie auch diejenige ist, die eben koordinativ dann so kleine Aufgabenpakete irgendwie rausschält aus dem großen Ganzen und sie eben nur zuweist. Also oft sehen sich Männer selbst auch im privaten Bereich eher als so Zuarbeiter. Und in dem Sinne ist dann schon der Konflikt vorprogrammiert, denn sie erfüllen ja, was eigentlich für sie vorgesehen ist. Und die Frau wiederum denkt, Moment mal, warum ist das hier eigentlich alles meine Aufgabe? Oder man schafft das vielleicht sogar mit einem oder zwei Kindern, aber dann kommt eben was dazu, wie die Erwerbstätigkeit oder ein weiteres Kind. Und dann wird es eben sehr kritisch mit der Arbeitslast insgesamt, weil zu den koordinativen Tätigkeiten übernimmt man ja auch noch einen großen Teil der tatsächlichen To-Dos.
Ja, aber es gibt ja auch Männer, die alleine leben oder homosexuelle Paare, die bekommen das ja auch hin.
Ja, aber interessanterweise, also gibt es auch Studien bei homosexuellen Paaren, bis die Kinder bekommen, ist es tatsächlich relativ gleichberechtigt, aber mit dem Kind kommt dann plötzlich so ein ganz komischer Traditionalisierungseffekt, weil man versucht, möglichst effektiv das System Familie zu organisieren. Und dazu gehört eben diese Rollenverteilung, dass eben einer oder eine quasi also dafür zuständig ist, Geld ranzuschaffen und eben die andere Person dafür zuständig ist, dass Familie und Kinder und so weiter also funktioniert.
Es ist ja interessant, dieser Traditionalisierungseffekt wird jetzt ja auch gerade in der Corona-Krise eben beschrieben, wo zusätzlich zum Homeoffice das Familienmanagement auch oft an den Frauen hängen bleibt. Es gibt sogar Befürchtungen, dass die Gleichberechtigung durch die Krise wieder um Jahrzehnte zurückgeworfen wird. Woran liegt das Ihrer Meinung nach, dass diese traditionelle Rollenverteilung so fest verankert ist? Ich meine, wir haben doch mittlerweile ganz andere Rahmenbedingungen.
Ja, aber ich glaube eben, dass man gar nicht so sehr regelmäßig reflektiert, sondern sich dann so eher so schleichend in solche Dinge irgendwie reinbegibt und auch die eigene Vorstellung über Weiblichkeit, über Männlichkeit eben so tief in einem sitzt, dass eben auch auf der anderen Seite beispielsweise Männer sich nicht leicht damit tun, diese finanzielle Verantwortung auch abzugeben und von Anfang an man als Paar eben überlegt und sagt, du, das wäre auch eigentlich total sinnvoll, wenn wir beide ungefähr gleich verdienen, weil dann haben wir eine Ausfallsicherheit, wenn dann einer von uns irgendwie krank wird oder anderweitig ausfällt, dann haben wir trotzdem die Möglichkeit, eben gut finanziell dazustehen. Da hängt dann ganz viel dran, dass es eben kein Männlichkeits- oder keine Vorbilder so zahlreiche gibt von Männlichkeit. Der Hausmann, der eben einfach seinen Teil auch trägt oder eben mit den Kindern sich genauso gut auskennt, da gibt es einfach nicht die gleiche Anerkennung von außen wie eben über ein gutes Gehalt und andere Statussymbole. Und das ist eben bei den weiblichen Themen ganz ähnlich. Ich glaube, das wird auch noch ein bisschen dauern und das wird auch äußere systemische Veränderungen brauchen, die das auch so ein bisschen anstoßen. Und dazu ja, gehört ganz viel. Also wie wird Elternzeit aufgeteilt? Warum gibt es beispielsweise eben keinen Vaterschutz die ersten Wochen, so wie es den Mutterschutz gibt, bezahlt? Und da braucht es noch viele Rahmenbedingungen, dass das Verhalten auch sich wirklich angleicht. Also es gibt ja diesen schönen Spruch von Ulrich Beck, verbale Aufgeschlossenheit bei weitgehender Verhaltensstarre. Und ich glaube, da befinden wir uns gerade. Also wir haben alle im Kopf schon verstanden, das müsste eigentlich besser funktionieren. Aber das wirklich umzusetzen, ist eben an den meisten Stellen noch schwierig.
Mein Gast ist Patricia Camarata. Sie haben gerade schon ein bisschen dieses Phänomen Mental Load beschrieben. Bei Ihnen hat dieses Phänomen dazu geführt, vor ein paar Jahren, dass Sie sich gerne auf dem Berliner Alexanderplatz zum Schlafen hingelegt hätten. Was war das für eine Situation?
Ja, das war kurz nachdem ich also wieder nach der Elternzeit in den Job eingestiegen bin. Das Büro, wo ich gearbeitet habe, war eben in der Nähe des Alexanderplatzes. Ich bin dann immer mit der U-Bahn da rausgekommen. Da gibt es dieses große Kino und mich hat wirklich immer genau an diesem Ort eine unfassbare Erschöpfung und Müdigkeit übermannt. Also so stark, dass ich immer dachte, wenn ich mich jetzt in diesem Menschenstrom kurz ausklinke und da auf den Boden lege, mich kurz ausruhe, diese kühlen Steine irgendwie fühle, dann ja, brauche ich da eigentlich nur 5 Minuten liegen und dann geht es mir wieder gut und dann kann ich irgendwie in die Arbeit. Und mir war natürlich eigentlich ziemlich bald klar, dass das keine gesunden Wünsche sind für Erwachsene, sich da in der Öffentlichkeit eben auf den Boden zu legen, um einfach ein bisschen auszuruhen.
Und es war dann auch diese Situation bei Ihnen zu Hause, dass Sie eben diese ganzen To-Dos auf dem Zettel hatten und sich damit alleingelassen gefühlt haben?
Genau, also wir hatten zu dem Zeitpunkt schon die ein oder andere Diskussion geführt. Unser Modell war, dass der Mann Vollzeit gearbeitet hat und ich hatte eben also zu dem Zeitpunkt 20 Stunden pro Woche gearbeitet und eben als Ausgleich dann die Arbeiten rund um die Kinder und alles andere im Haushalt übernommen.
Dieses Vollzeitargument kommt ja auch sehr oft, ne? Also da wird gesagt, hallo, ich arbeite doch Vollzeit, du nur Halbzeit, deshalb kannst du doch den Haushalt miterledigen. Das ist doch nur gerecht. Was setzen Sie dem entgegen?
Naja, wir hatten ja eben schon das Beispiel der Menschen, die quasi alleine sind, was jetzt den Haushalt angeht, da muss man sich ja dann trotzdem drum kümmern, auch wenn man eben Vollzeit arbeitet. Insofern finde ich, ist gerade bei Haushalt kann man das sehr gut wie in so Stückzahlen irgendwie aufteilen, egal wie viele Stunden man arbeitet. Und wenn man sagt, ich habe da keine Lust drauf, man kann sich das finanziell leisten, dann kann man das von mir aus irgendwie auch outsourcen. Was die Kinder angeht, da finde ich persönlich, da ist der Faktor Zeit ein ganz wichtiger, weil Zeit und Beziehung auch eben ineinander ja greifen. Und jede Zeit, auf die man ja verzichtet mit seinen Kindern, verzichtet man auch auf ein Stück Beziehung, auf ein Stück eben Kompetenz zu wissen, wie funktioniert irgendwie was, was brauchen die Kinder, mit was fühlen die sich wohl. Und das finde ich sogar sehr schade, dass das ganz viele, leider eben Männer, oft nicht sehen, dass sie da auch auf Teile der Beziehung zu ihren Kindern verzichten, wenn sie eben sagen, ja, dann gebe ich das eben alles an die Frau ab, weil die ist ja sowieso zu Hause.
Aber was wäre dann die Lösung? Wie kann man das sichtbar machen? Tatsächlich so eine Art Zeitkonto führen?
Ja, das ist eine ganz gute Möglichkeit. Also ich kenne auch Paare, die das tatsächlich machen. Man kommt da schnell auf die Idee, wenn man seine Stunden auch im Beruf in Rechnung stellt, dann hat man eben auch eine Vorstellung von der Wertigkeit und wie sowas irgendwie funktioniert. Wenn man das nicht macht, dann finde ich, hilft am Anfang wirklich einfach eine Excel-Liste zu machen. Also wirklich ganz, ganz kleinteilig einmal zusammen aufschreiben, an was alles gedacht wird und dann dahinter zu vermerken, wie oft kommt das eigentlich vor, wer übernimmt das und wer denkt vor allem daran, also wer initiiert diesen Teilprozessschritt. Und da zeigt sich dann ganz oft ein großes Ungleichgewicht zwischen dem, was man dachte, wie es verteilt ist prozentual, und wie es dann tatsächlich sich widerspiegelt. Und es zeigt sich auch, dass es so geschlechtertypisch bestimmte Verteilungen gibt, dass Frauen Dinge tun, die im Alltag sehr oft vorkommen und Männer Dinge tun, die im Alltag eben mit einer viel niedrigeren Frequenz vorkommen, wie das Auto zum TÜV bringen oder die Batterien im Rauchmelder auszutauschen. Und da steht dann eben gegenüber, 7 Windelwechsel pro Tag oder jede Woche einen Essensplan zu machen etc.
Sie empfehlen ja auch die Campatri-Methode, also benannt nach Ihnen, nach Patricia Camarata. Wie funktioniert diese Campatri-Methode, um die Verantwortung tatsächlich auch mal abzugeben und sich dann nicht immer zuständig zu fühlen?
Also das ist quasi eine Übung, einfach Dinge nicht zu tun. Also da zu sehen, okay, wenn es Dinge gibt, auf die man guckt, die man immer macht und niemand anders, die aber gemacht werden müssen, einfach mehr oder weniger zu streiken und zu sagen, das mache ich jetzt ganz bewusst mal nicht, auch wenn das so ein bisschen piefig ist. Aber dann warte ich einfach mal darauf, ob sich beispielsweise die Klorolle, die komischerweise immer leer ist, wenn ich an diesem Ort erscheine, einfach mal von alleine irgendwie doch auch wechselt, weil ich es eben nicht mache.
Aber dafür braucht man natürlich auch Gelassenheit. Und wenn diese Gelassenheit jetzt irgendwie die eigene Persönlichkeit nicht hergibt, wie gehe ich denn da damit um?
Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Es ist natürlich am besten immer, wenn man einen regelmäßigen Rhythmus hat, wo man solche Dinge bespricht, dass eben der Frust nicht so groß ist, dass man da wirklich schon so eine gewisse Verbissenheit hat und auch der Humor einfach abhanden gekommen ist und auch so ein bisschen dieses Wohlwollen zueinander. Also da kann man eben empfehlen, dass man sagt, wenn man von dem Phänomen schon gehört hat, dann sich vielleicht so Punkte im Leben markieren, wo man generell mal über sowas spricht, wie eben bevor das Kind kommt. Aber auch, wenn man dann sagt, jetzt ist es irgendwie alles schon so ein bisschen schwierig, dass man dann sagt, man macht beispielsweise irgendwie einmal im Monat eine Art Retrospektive, wo man sich wirklich relativ entspannt dann auch Zeit nimmt in einem schönen Rahmen mit einem Glas Wein oder was einem da irgendwie gefällt und dann auf die Metaebene geht und eben darüber spricht, jetzt nicht über die konkreten To-Dos, sondern wirklich darüber, wie ist es gelaufen, was war gut, was war schlecht, was hat länger gedauert, was hat total genervt, welche Aufgaben mag man eigentlich generell nicht, warum muss man die immer selber machen, da gibt es ja so Dinge, über die man durchaus vortrefflich streiten kann, wie den Biomüll zum Müll zu bringen. Warum muss das irgendwie eine Person irgendwie lebenslang machen? Und auf der anderen Seite gibt es auch ganz viele Sachen, die Spaß machen, die sich dann vielleicht einer schon mal unter den Nagel gerissen hat, wo man auch sagen muss, naja, vielleicht teilen wir auch die guten Sachen irgendwie miteinander. Und dass man da eben so einen Schutzraum hat, wo man ja versucht, wirklich wertschätzend miteinander umzugehen. Und vielleicht, wenn man da gute Erfahrungen macht, kommt dann eben auch dieser Humor und die Gelassenheit wieder, dass man in den akuten Situationen quasi sich kurz ärgert, aber dann weiß, wir haben den festen Gesprächstermin am Ende der Woche. Ich schiebe jetzt meinen Ärger mal ein bisschen auf, beziehungsweise der flaut ja dann ab und dann kann ich in Ruhe mit meinem Partner, meiner Partnerin darüber sprechen.
Empfiehlt Patricia Kammerater. Wir haben unter anderem über ihre neuen Bücher gesprochen, nur 30 Minuten und dann ist Schluss, ein Medienratgeber für Eltern. Und das andere Buch heißt Raus aus der Mental Load Falle. Das Buch, das erscheint dann nächsten Monat. Wir sind eingestiegen in diese Sendung mit einem Tweet von Ihnen. Ich möchte auch mit einem enden. Am Wochenende haben Sie nämlich getwittert: Ich ändere meine Bio bald in Wut ist mein Gemüse. Wir haben ja gerade auch über Gelassenheit gesprochen. Wie viel Wut ist denn da bei Ihnen noch übrig?
Ja, leider in letzter Zeit überwiegt die Wut ganz oft, weil ich sehr viel Unverständnis in der jetzigen Situation habe und manchmal mich jetzt wirklich auch selber in Frage stellen muss, ob so bestimmte Dinge, die ich denke, eigentlich total falsch sind oder ob das eben andere sind. Da wünsche ich mir tatsächlich mehr Gelassenheit und Humor, aber ich finde es immer schwieriger, muss ich sagen.
Unverständnis inwiefern?
Na, also was die Corona-Situation angeht, also die Zahlenlage auf der einen Seite und quasi dann die beschlossenen Lockerungen auf der anderen Seite, wo sich aber für meine Einschätzung nicht so wirklich was an der Situation mit Corona geändert hat. Das treibt mich dann manchmal wirklich fast schon in die Verzweiflung, weil ich da ja auch dran gebunden bin, bestimmte Dinge auch zu tun, auch wenn ich die nicht will, beispielsweise die Kinder in die Schule zu geben.
Wenn wir über diese Wut nochmal sprechen, auf der einen Seite setzt sie viel Energie frei, Dinge anzugehen. Es kann aber natürlich auch sehr anstrengend sein, immer wieder gegen Widerstände anzugehen und anlaufen zu müssen. Woher nehmen Sie denn persönlich die Kraft?
Aus der Gemeinschaft im Internet, wo wir wieder am Anfang sind. Also da merke ich eben, ich bin da zum Glück nicht alleine. Also ich bin vielleicht in meinem direkten Umfeld, habe ich da eine andere Meinung. Aber zumindest auf Twitter treffe ich eben sehr viele, die sich schon Sorgen machen, ihre Kinder wieder auch in die Schule zu geben. Und sich da zu vereinen und bestimmte Dinge auch zu besprechen, Lösungswege zu überlegen und von mir aus auch mir nochmal Zahlen anders darlegen zu lassen, andere Zahlenquellen zeigen zu lassen, das hilft dann doch wieder, ja, diese Wut abzubauen und irgendwie zu denken, okay, also Gelassenheit ist eigentlich immer der richtige Weg, weil das hilft einfach auch, sachlicher Entscheidungen zu treffen, sich auch mal auf was einzulassen, zu gucken, was dann irgendwie rauskommt. Oder halt konsequent zu sein und zu sagen, wenn es Regelungen gibt, die mir ermöglichen, bestimmte Dinge dann eben zu umgehen, dann nutze ich eben den offiziellen Weg.
Ein schönes Schlusswort: Gelassenheit ist immer der richtige Weg. Patricia Camerata, vielen Dank, dass Sie mein Gast waren.
Ja, vielen Dank, dass ich Gast sein durfte.